Wir möchten uns heute Abend mit einem Bibelabschnitt beschäftigen, den finden wir in Apostelgeschichte 12. Wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne aufschlagen. Wir werden bei dem Wort bleiben. Apostelgeschichte 12. Wir lesen die ersten 12 Verse. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Jakobus aber, den Bruder des Johannes, tötete er mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber gerade die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn festgenommen hatte, legte er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Rotten von je 4 Soldaten, um ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzustellen. Und Petrus wurde im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete unablässig für ihn zu Gott. Und in derselben Nacht, als ihn Herodes vorführen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und die Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete in der Zelle, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Zieh dich an und binde deine Sandalen unter. Und er tat es, und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, er sehe eine Vision. Sie gingen aber durch die 1. und 2. Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das öffnete sich vor ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und gleich darauf verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sagte er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes und von aller Erwartung des jüdischen Volkes errettet hat. Und während er das dachte, kam er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, wo viele beieinander waren und beteten. Ich möchte uns eine kurze zeitliche Einordnung geben. Diese Begebenheit hat sich im Jahre 44 nach Christi Geburt abgespielt. Wir gehen davon aus, dass Jesus 33 nach Christi Geburt starb, also war die Gemeinde ungefähr 11 Jahre alt. Und wir lesen in Vers 3, dass es die Zeit war, als das Fest der ungesäuerten Brote stattfand. Und dieses Fest schloss sich unmittelbar dem Passafest an. Es dauerte 7 Tage und es war zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel hatte in dieser Zeit, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, nicht die Zeit, den Sauerteig gehen zu lassen, weil sie so in Eile waren. Und daran sollten sie sich jedes Jahr erinnern. Das war festgeschrieben, in 2. Mose 13 lesen wir davon, in 3. Mose 23, da sind die Feste festgeschrieben, wie sie abzulaufen haben. Da waren besondere Gottesdienste in dieser Zeit und sie sollten das eben jährlich halten, um daran zurückzudenken. Während die Juden weiterhin ihr Fest zur Erinnerung an frühere Zeiten feierten, war die Flucht für die Mitglieder der Gemeinde Christi wieder real. Stephanus wurde 35 nach Christus gesteinigt. Und wir lesen in Apostelgeschichte 8, dass daraufhin die Verfolgung der Gemeinde begann. Große Teile der Gemeinde wurde dadurch zerstreut, schon damals bei Stephanus. Und wir sehen einfach, dass jetzt schon 9 Jahre der Verfolgung da waren. Und jetzt beginnt wieder eine neue Welle dieser Verfolgungen. Und diese einzelnen Verfolgungswellen, da sehen wir immer wieder, dass es Schlüsselfiguren gibt. Und dass es von diesen Figuren angestoßen und vorangetrieben wird, diese Verfolgung. Und hier ist dieses Mal der Ausgangspunkt bei Herodes, dem König. Und ich habe nachgeschaut, es ist Herodes Agrippa der Erste. Und dieser wurde vom römischen Kaiser Claudius zum König über Judäa ernannt. Er war also nicht vom jüdischen Volk, sondern von der römischen Besatzung aus ernannt, um über dieses Gebiet zu herrschen. Die Juden waren mit der römischen Besatzung nicht zufrieden. Und so war es die Aufgabe von Herodes Agrippa, Ruhe in seinem Gebiet zu wahren. Und um dieses Ziel zu erfüllen, war es Teil der Politik von Herodes, den Juden zu gefallen. Also er hat jetzt nicht den Weg gewählt, das Volk durch Härte zu unterdrücken, sondern er hat den Weg gewählt, den größten Teil freudig zu stimmen. Also es war Teil seiner Politik, den Juden zu gefallen. Deswegen hat er sich an das Gesetz Moses gehalten und aus diesem Grund teilt er auch den Hass gegen die Christen. Er lässt einige von der Gemeinde misshandeln, er tötet Jakobus und lässt Petrus verhaften. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber gerade die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. Seine Absicht bei Petrus war also die gleiche wie schon bei Jakobus. Er wollte Petrus möglichst öffentlichkeitswirksam verurteilen und hinrichten. Da die Juden aber gerade mit ihrem Fest der ungesäuerten Brote abgelenkt waren und dieses Fest eben, wie gesagt, mehrere Gottesdienste enthielt und auch über einen Zeitraum von 7 Tagen ging, wäre die sofortige Verurteilung und Hinrichtung von Petrus nicht wirksam genug gewesen. Das hätten die Juden nicht wahrgenommen oder es hätte ihnen nicht gepasst zu diesem Zeitpunkt. Deshalb lässt er Petrus vorerst ins Gefängnis werfen. Und dann lesen wir in Vers 5, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Wir sehen hier keinerlei menschliche Bemühungen. Sie haben nicht versucht, Petrus zum Ausbruch zu verhelfen. Sie haben nicht versucht, zu protestieren, weil es ungerecht war, was passiert ist, weil es einfach nur eine politisch motivierte Tat war, den Petrus zu verhaften. Sie haben nichts Aktives getan, nichts Menschliches getan. Petrus hatte sich natürlich nichts zu Schulden kommen lassen. Und so hätten sie eigentlich allen Grund gehabt, aus unserer Sicht menschlich dagegen vorzugehen. Bemerkenswert ist aber auch, dass sie nicht einfach auseinandergelaufen sind, wie es bei der Verhaftung von Jesus war, sondern sie haben sich zusammengetan, und zwar im Gebet. Die Gefangennahme von Petrus trieb die Gemeinde also auf ihre Knie. Und das verdeutlicht uns hier in diesem Satz, in diesem 5. Vers, 4 Prinzipien für wirksames Gebet. Zum Ersten, sie haben nicht die Hilfe bei Menschen gesucht, sondern bei Gott. Gott war ihre Anlaufstelle und es war ein echtes Gebet, weil sie zu dem Richtigen gekommen sind. Und sie waren sich bewusst, vor wem sie erscheinen. Wenn wir still werden und uns ganz bewusst sind, dass wir mit Gott, dem Schöpfer, dem Heiligen, dem allmächtigen Gott, dem allein wahren Gott sprechen, dann erfüllt uns tiefe Ehrfurcht. Ich musste da an Mose denken, als Beispiel, als er am brennenden Dornenbusch war. Da sagt Gott, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und Mose hat es nicht nur bei den Schuhen gelassen, sondern er hat noch sein Gesicht verhüllt. Er hatte tiefe Ehrfurcht empfunden. Empfinde ich diese Ehrfurcht beim Gebet? Zweitens, sie haben es gemeinsam getan. Petrus hatte in diesem Moment ein sehr, sehr breites Kreuz, weil die Gemeinde hinter ihm stand. Die ganze Gemeinde betete. Und zwar gezielt. Sie haben gezielt für ihn gebetet. Sie hatten ein ganz konkretes Gebetsanliegen. Es war nicht einer unter vielen, den sie nebenbei erwähnt haben, sondern sie haben ganz gezielt für ihn gebetet. Es war der zentrale Inhalt ihres Gebets. Und diese Not von Petrus hat sie selbst getroffen. Und deshalb war es ernstlich, es war nicht gleichgültig. Und sie haben es viertens anhaltend getan, unablässig, ohne Aufhören, nicht zeitlich beschränkt. Die Gebetsversammlung muss auch die ganze Nacht hindurch gewesen sein, weil wir haben das gelesen, als er dann während der Nacht befreit wurde, ist er zu den Geschwistern gegangen, hat sie betend gefunden. Also wir sehen diese vier Prinzipien aus diesem Satz. Die Gemeinde, also gemeinsam, betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und dann lesen wir die Versen 6 und 7. Und in derselben Nacht, als ihn Herodes vorführen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und die Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete in der Zelle. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Petrus sitzt unter strengster Bewachung im Gefängnis. Es wurden vier Gruppen, bestehend aus je vier Soldaten, zu seiner Bewachung abgestellt. Petrus wurde mit zwei Ketten gefesselt. Links und rechts von ihm war je ein Soldat. Vor der Tür Soldaten. Aus der Schilderung der Befreiung in Vers 10 sehen wir, dass mehrere Wachtposten im Haus aufgestellt wurden, diese passieren mussten. Und das Gefängnis war schließlich noch mit einem eisernen Tor verschlossen. Herodes wollte auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, dass Petrus ihm nicht entwischt. Er tat alles menschlich Mögliche, um seinen Plan durchzusetzen. Und da sehen wir diesen krassen Gegensatz zur Gemeinde. Herodes hat all das, was sein Verstand gesagt hat, hat er umgesetzt. Viele Soldaten, zwei Ketten, mehrere Wachtposten und ein dickes Tor. Also er sollte da auf jeden Fall nicht rauskommen. Und die Gemeinde auf der anderen Seite geht auf die Knie und betet. Da das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage dauert, wissen wir nicht, wie lange Petrus im Gefängnis verbracht hat. Allerdings war nun die letzte Nacht seiner Haft angebrochen. Das heißt, in derselben Nacht, als ihn Herodes vorführen wollte. Aus menschlicher Sicht befand er sich in einer aussichtslosen Lage. Am nächsten Tag stand sein Prozess und auch seine Hinrichtung bevor. Es kommt dieses Wissen hinzu, dass er das ja erst vor kurzem bei Jakobus auch durchgezogen hat. Also es ist nicht nur eine mögliche Gefahr, die weit entfernt ist, sondern sie haben es ja selbst gerade erst erlebt gehabt. Jakobus wurde unlängst hingerichtet. Und ich finde es umso erstaunlicher, dass Petrus schläft. Er muss offensichtlich keine Angst gehabt haben, keine Zweifel, keine Sorgen. Und ich habe mich gefragt, was gab ihm diese Sicherheit? Petrus wusste, dass Jesus ihm verheißen hat, dass er alt werden würde. Wir lesen das in Johannes 21, da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Also da sehen wir, dass Jesus es ihm versprochen hatte. Aber wir lesen in dem Abschnitt Apostelgeschichte 12 nirgends was davon, dass er in dieser Verheißung Trost fand. Sondern der Fokus wird hier auf das Gebet der Gemeinde gelegt. Und ich bin mir sicher, dass Petrus wusste, dass die Gemeinde betet. Das ist es, was ihn so ruhig macht, dass er schlafen kann. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern er konnte fest schlafen. Wenn wir nämlich mit ängstlichen Gedanken einschlafen, dann schlafen wir nicht fest, dann schlafen wir unruhig, wir drehen uns hin und her und wir werden von kleinen Geräuschen wach. Nicht so bei Petrus. Er schläft so fest, dass er von dem Licht, das der Engel erzeugt, nicht aufwacht. Also bei mir ist es so, wenn nachts das Licht angeht im Flur, dann wache ich davon auf. Ich merke das, da ist ein Licht angegangen. Aber Petrus hat so fest geschlafen, er hat nichts mitgekriegt. Da war dieses Licht vom Engel, der da war, und er hat es nicht mitgekriegt. Auch ein Rufen oder leichtes Rütteln hätte hier nicht gereicht, weil es heißt, der Engel schlug Petrus in die Seite, um ihn zu wecken. Also er musste ihn richtig wachklopfen. Ja, also er hat so fest geschlafen. Petrus hat friedlich geschlafen. Was für ein Glauben hatte er? Was für ein Vertrauen, dass er eine solche Ruhe hatte? Ich habe mich gefragt, kann derjenige, der mich um Gebetsunterstützung bittet, genauso ruhig schlafen? Kann er sich sicher sein, dass ich wirklich für ihn bete Und zwar nicht nur oberflächlich, nicht nur kurzzeitig, sondern wie es hier von der Gemeinde heißt, aber die Gemeinde betete unablässig für ihn zu Gott. Ein gezieltes, ein anhaltendes Gebet, in dem wir bei Gott die Hilfe suchen, in dem wir bei Gott die Hilfe holen, und zwar am besten im gemeinsamen Gebet. Unsere Liste mit den Fürbitten ist so groß, aber trotzdem dürfen wir nicht damit aufhören, für sie zu beten. Jeder, der sich an uns wendet, der sich an die Gemeinde wendet und um Gebetsunterstützung bittet, der braucht unsere Hilfe. Und er muss sich sicher sein können, dass wir dann auch wirklich für ihn beten. Am Wochenende hat das ein Bruder in einer Stunde vom Ehe- und Familienseminar so gesagt: Was bringt es, wenn wir Gebetsanliegen teilen, wenn keiner dafür betet? Wir sind vergesslich. Wir denken nicht immer an jeden, aber deshalb wollen wir uns Hilfsmittel anlegen. Eine Gebetsliste, eine Erinnerung in entsprechenden Apps auf dem Smartphone oder was Ähnliches. Eine wirksame Hilfe ist es auch, wenn wir uns in die einzelnen Situationen hineinversetzen. Wenn wir die Geschwister besuchen, wenn wir sehen, wie es ihnen geht, dass wir dieses Gebetsanliegen zu unserem eigenen machen, so wie es hier die Gemeinde getan hat. Es war ihr Gebetsanliegen, sie haben diese Last gespürt. Dann gehen wir nicht oberflächlich damit um. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann sehen wir, dass es einen guten Grund für das Gebet gab. Einfach deshalb, weil die Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis ein machtvoller Beweis ist, dass der Glaube siegt. Es findet hier ein Kampf zwischen zwei Mächten statt. Und es ist ein Kampf zwischen dem irdisch und menschlich ausgerichteten Herodes Agrippa und der glaubenden und betenden Gemeinde. Und die Gemeinde, bei der Gemeinde ist dieser Kampf nicht durch ein äußeres Aufbäumen zu erkennen, sondern durch das stille, glaubende, hoffnungsvolle Gebet. Es war ein machtvoller Beweis der Größe Gottes. Deshalb müssen wir uns bewusst sein, wie wirksam dieses Gebet der Gemeinde ist. Dadurch können Wunder geschehen. Offensichtlich wurden Petrus und der Engel von keinen Wachen gesehen. Sie konnten ungestört beide Wachposten durchlaufen. Das Tor öffnete sich vor ihnen von ganz allein. Wir kennen das heute von elektrischen Toren, aber die gab es natürlich nicht. Ja, da war keine menschliche Hand dabei. Das hat sich von alleine geöffnet, die konnten durchgehen. Und keiner hat die Flucht bemerkt. In Vers 18 lesen wir nämlich: Als es aber Tag wurde, war eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was denn mit Petrus geschehen sei. Der war einfach weg. Sie haben es nicht mitgekriegt. Alle haben aufgepasst die ganze Nacht und er war weg. Einfach so. Für Petrus war es wie ein Traum. Vers 9, und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, er sehe eine Vision. Erst als er bereits auf der Straße war und der Engel ihn verlassen hatte, verstand er, dass es real wurde. Vers 11 und 12, und als Petrus zu sich gekommen war, sagte er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes und von aller Erwartung des jüdischen Volkes errettet hat. Und während er das dachte, kam er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, wo viele beieinander waren und beteten. Geschwister, wir dürfen Mut fassen durch diesen Abschnitt. Die Gemeinde war in diesem Augenblick nicht erfreut über die Verfolgungen, die da waren. Sie waren nicht erfreut, dass Petrus ins Gefängnis geworfen wurde. Aber sie haben ernst für Petrus gebetet. Und Gott hat mächtig eingegriffen. Das sehen wir hier. Herodes Agrippa ist noch im gleichen Jahr gestorben. Das lesen wir am Ende von dem Kapitel. Vielleicht lese ich uns das kurz, ab Vers 20. Herodes aber war sehr erbittert über die Leute von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm, nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, überredet hatten und baten um Frieden, weil ihr Land sich vom Land des Königs ernähren musste. Aber an einem bestimmten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief zu ihm: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Sofort schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern gefressen, gab er den Geist auf. Das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Also hier wieder dieser Beweis, ihr Gebet, die Befreiung und sogar noch darüber hinaus, dass Herodes zu Tode gekommen ist und sich das Evangelium weiter ausgebreitet hat. Wir wollen die Art und Weise des Gebets übernehmen, dass wir gezielt beten, dass wir ohne aufzuhören beten, dass wir anhaltend beten und dass wir nur bei Gott die Hilfe suchen, und zwar am besten gemeinsam. Deshalb lasst uns für unsere kranken Geschwister beten, lasst uns für die Gemeinde, lasst uns für das Werk, die Boten beten, lasst uns dafür beten, dass sich der Glaube weiter ausbreitet, wie es hier heißt, das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Und lasst uns dafür beten, dass Menschen bei Jesus zum Frieden finden. Gott segne uns beim Umsetzen dieses Wortes. Amen.